Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Abermals einen wunderschönen guten Tag und hallo zusammen. Freue mich sehr, dass wir wieder auf Sendung sein dürfen. Und ich freue mich abermals natürlich umso mehr, dass wir mittlerweile zwei Freunde dabei haben, kann man schon sagen. Ich glaube, wir kennen uns schon ganz gut und sind auch regelmäßig zusammen, das kann man auch so sagen. Den einen habe ich gerade auf der SAK Essen nochmal gesehen, Patrick. Ne? Wir haben deinen Geburtstag ein bisschen gefeiert, halt, was sehr, sehr schön war. Und Magnus, glaube ich, war auch vor kurzem irgendwie da in irgendeiner Situation. Das heißt also schon, ihr habt mitgekriegt, um wen es hier geht. Genau. Das heißt, ihr habt schon mitgekriegt, um wen es hier geht. Wir sind mit Patrick Stimpfle aus dem SAK-Handwerk zusammen und mit Magnus Werner aus dem Schornsteinfeger-Handwerk zusammen. Und ich freue mich sehr, dass diese Verbundenheit, dass diese Freundschaft und auch diese sehr, sehr gute und angenehme Kooperation und Zusammenarbeit doch mittlerweile schon über fast zwei Jahre läuft. Und von daher erstmal ein herzliches Dank an euch beiden. Und schön, dass ihr auch wieder Zeit habt, dabei zu sein. Magnus und Patrick, hallo erstmal.
Ja, hallo, grüß dich.
Genau, ihr seid dazugeschaltet. Wir nehmen euch auch parallel auf. Ich hoffe, für euch da draußen könnt ihr auch ein bisschen was mitnehmen davon. Es geht um das Thema Wartung an Wärmepumpen, was ja überall in aller Munde ist. Und wir haben das jetzt auf der SAK Essen natürlich vielfach Wärmepumpe. Wir hatten das auch schon mehrfach hier im Podcast als Thema. GEG, Wärmewende und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass beide Handwerke natürlich auch an dem Thema dran sind und wollen vielleicht erstmal so ein bisschen einsteigen, halt, um was es sich dabei handelt. Aber erstmal wollen wir wissen, bei euch beiden alles okay soweit? Smoothie und ganz ruhig in das Messegeschäft gestartet. Patrick, du warst da.
Ich habe hab gar nichts so viel zu tun, aber bei mir ist ganz gut. Ganz normal.
Ja, ich war auf der Messe Essen, war super, also muss ich echt sagen, hat auch wirklich Spaß gemacht bei euch da an dem Stand, auch das neue Spiel, also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dieser Kamera, vor allem diese Jugend mit reinzunehmen, also es ist auf jeden Fall was Cooles und auch die Aktion mit euren Monstern kam sehr, sehr gut an, also ich muss sagen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und vor allem, wie gesagt, du weißt ja, meinen Geburtstag haben wir gefeiert, ich glaube, das war auch eine sehr lustige Runde mit allen zusammen, also wir waren doch, glaube ich, an die 30 Leute waren es. Und ja, selten, dass man mit seinem Geburtstag mit 30 Leuten aus komplett Deutschland mal feiern kann.
Es war sehr schön und man muss auch mal dazu sagen, das waren, naja, nicht nur Content Creator, sagst du ja immer, ne? Influencer darf man ja nicht sagen, aber es sind Content Creator, die aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands da zusammengekommen sind. Und es ist wirklich schön, was da für eine Power mittlerweile entstanden ist, die auch nicht nur das SAK-Handwerk, sondern insgesamt das Handwerk damit nach vorne trägt. Und von daher ist das natürlich schön zu sehen, dass sich da richtig was entwickelt und auch nach vorne geht.
Ja, auf jeden Fall. Also das war echt mega. Darum sage ich, habe immer gesagt, die Reichweite, glaube ich, lag in die Millionenbereich.
Sehr gut. So, jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen. Natürlich können alle, die Fragen haben, hinterher wieder uns auch Fragen stellen in die Kommentare oder auch Ähnliches. Wir geben das gerne weiter, versuchen das dann auch im nächsten wieder aufzugreifen oder natürlich auch zu vermitteln. Also von daher gerne macht mit, wenn Ideen, Anregungen oder Fragen sind, die man natürlich machen darf. Ich wurde mehrfach angesprochen, mich auch kurz vorzustellen, weil immer nur der Vorname Christian Bayer ist mein Name. Ich bin bei der Firma Wöhler beschäftigt, darf dort im Bereich Produktmanagement, Marketing, Vertrieb und Geräteservice aktiv sein. Mache das auch seit ein paar Jahren und bin sehr dankbar und glücklich, dass das auch so gut funktioniert. Und an meiner Seite ist Claire, die man hier nicht sieht, die aber für die Technik und für das Licht und für alles andere sorgt, dass das auch einwandfrei funktioniert. Von daher vielen Dank an alle, die da mitmachen. Magnus, das Thema Wartung an Wärmepumpen ist für dich ja eher ein Stichwort, wo es immer wieder zu Diskussionen führt. Führt das Schornsteinfegerhandwerk jetzt auch Wartungen an Wärmepumpen durch?
Nein, also wir haben ja ganz klar aus dem Gebäudeenergiegesetz den Auftrag, eher eine Inspektion zu machen, so wie wir das halt auch jetzt schon machen. Wir machen keine Wartung an den Heizungsanlagen und wir wollen auch keine Wartung an der Wärmepumpe machen. Wir sehen uns ja im Bereich halt eher halt prüfen. Das heißt, wir kommen hin und prüfen halt, ob die Parameter halt noch im Rahmen sind. Und falls wir irgendwie eine Abweichung feststellen, ist es ja jetzt auch so, dass wir dann sagen, gut, hier muss der Heizungsbau halt kommen und nachjustieren. Ja, wir werden ja gleich nochmal in die Details gehen, dass wenn wir sagen, es gibt bestimmte Parameter, die wir ja vielleicht abgleichen können ob das eine zu hohe Vorlauftemperatur ist oder also, ne, dass man einfach merken kann, gut, da kann man vielleicht in die Regelung eingreifen, aber es gibt bestimmte Dinge, wo man dann sagen muss, ja, hier muss noch jemand mal ran und das anders einstellen. Ne? Also wenn es dann auch gleich tiefer in die Hydraulik geht, da sind wir dann halt auch raus. Ne? Also wir können gut halt kommunizieren, was ist da, gibt es einen Fehler, ne? Oder auch nicht, aber dass die Umsetzung, das ist halt in der Regel immer der Partner halt SAK vor Ort, der Kollege Heizungsbauer, mit dem wir halt auch immer zu tun haben. So wie jetzt halt auch, wenn wir zur Messung der Gasheizung kommen, machen wir halt auch die Inspektion.
Jetzt sind ja vielleicht nicht alle so ganz im Thema, um zu wissen, okay, nach GEG gibt es eine Inspektion für Schornsteinfeger. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz alle abholen. An welchen Anlagen ist das und ab wann und wie? Vielleicht ein bisschen mehr nochmal Details dazu.
Ja, also das GEG beschreibt ja ganz klar, dass in den Paragraphen 60 ABC, da gibt es ja verschiedene Prüfen, also gibt es die NSEMIMA-V, die wurde überführt, der Heizungscheck, der Effizienzcheck wurde überführt halt ins Gebäudeenergiegesetz und der ist verpflichtend halt für größere Gebäude ab 6 Wohneinheiten. Das heißt also, das sind dann auch schon ordentliche Wärmepumpen, die haben wir bei uns, ich komme ja jetzt aus der Nähe von Lüneburg, die haben in Lüneburg auch mittlerweile da stehen, da ist halt ein großer Wohnblock und dann stehen halt zwei mittelgroß Wärmepumpen halt einfach dann auf der Wiese und versorgen halt die Häuser. Und das wären dann halt diese typischen Gebäude, wo wir halt eine Inspektion machen können. Also es ist ja nicht verpflichtend, der Schornsteinfegerhandwerk, sondern wir sind halt mit aufgezählt. Ja, es ist nicht, dass wir das sozusagen machen müssen, sondern der Betreiber muss diese Inspektion machen lassen und auch feststellen lassen, ob die Jahresarbeitszahlen entsprechend halt den Vorgaben auch realisiert werden können. Und sie können halt sich aussuchen, ob es der Schornsteinfeger macht oder SAK oder Energieberater oder Kälte- und Klimaleute. Ne? Also das ist, sind ja einige aufgezählt worden. Hm. Und wir sind halt unter anderem dabei. Was wir halt machen, ist, wir machen uns halt auch fit für die Energiewende. Das heißt also, können wir vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker machen. Ich glaube, dass gerade die Wärmepumpenhersteller mehr erwartet hätten von der Wärme- und Energiewende. Also so wie ich es mitbekomme, kann Patrick vielleicht noch ein bisschen mehr was zu sagen, ist, dass es manchen schon wieder dass sie in Kurzarbeit gehen, dass sie halt die Absatzzahlen massiv letztes Jahr halt runtergegangen sind, überall in Europa hoch, aber in Deutschland runter. Und das hat halt was damit zu tun, dass wir halt einfach auch so blöd fördern, die ganze Geschichte. Ne? Das ist ich glaube, es wurden so viel Gasheizungen wie noch nie letztes Jahr eingebaut. Also nochmal ganz schnell auf den letzten Drücker.
Wenn es nicht alles täuscht, reden wir über 1,2 Millionen Anlagen und davon sind 900.000 Anlagen, glaube ich, Gas- und Ölheizung gewesen. Ne? Und eigentlich war der Plan, 500.000 Wärmepumpen mal zu haben.
Ja, ja, echt. Ja, und das tat mir so leid, dass wir das so, sag ich mal, verreißen.
Ja, gut,
denke ich mal so.
Ja,
das ist, wir haben es völlig verrissen. Also eigentlich hat sich die ganze Branche, wir haben uns alle gedacht, ey, jetzt kommt das und jetzt bringen wir das rum, jetzt machen wir die Wärmepumpe stark und das kriegen wir nicht hin. Okay, jetzt kämpfen wir trotzdem damit, ne? Und wir machen uns halt auf den Weg und die Transformation, die besteht und beiden Handwerken halt auch davor. Ne? Also beide Handwerke haben halt eine Zukunft und wenn dann irgendwann 2045 dann nur noch 100% regenerative Energien halt da sind, ja, dann sieht es halt anders aus.
Und das genau, du hast dieses Stichwort gebracht halt, also CO2-Ausstieg bzw. Neutralität bis 2045, daran ist festgehalten worden und wird auch festgehalten. Patrick, das ist ja auch sozusagen es wird wahrscheinlich kein Weg daran vorbeigehen, irgendwo an den Wärmepumpen in der Form, wie wir es jetzt haben, außer auch in den Nahwärmekonzepten aus den Kommunen und Städten heraus. Das heißt also, Patrick, ihr seid ja schon etwas länger natürlich an den Wärmepumpen aktiv und du hast auch einen großen Erfahrungsschatz, was natürlich auch da drumherum betrifft. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, also Magnus hat ja auch was erzählt, es geht um die, ich sage jetzt Inspektion, das heißt die ganzen Werte, diese Jahresarbeitszahlen, die müssen auch kontrolliert werden. Es geht auch um die Förderung, auch das ist ganz, ganz entscheidend, das muss man jetzt auch noch ein bisschen reingrätschen bei Magnus, weil entscheidend ist eins, die Förderungen sind ja auch daran gekoppelt, dass man das überprüfen muss, dass wir auch im Endeffekt die Förderung haben und die kann ja auch notfalls, also das ist ja mir auch schon bekannt, dass wenn die, ich sage jetzt, die Jahresarbeitszahl nicht passend ist, dass die Förderung auch teil wieder zurückgezahlt werden müssen, weil halt irgendwas ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da unterscheiden zwischen einer Erwartung, die wir so kennen, eine klassische irgendwas sauber machen, über das wir uns nachher noch unterhalten, und eine Inspektion, die jetzt sozusagen die Schornsteinfeger oder die Kaminkehrer sozusagen machen, weil das sind zwei Paar Stiefel, weil das eine ist rein nur wirklich zu gucken, wie sind denn die einzelnen Zahlen, also das heißt nicht nur die Vorlaufzahlen, sondern es ist auch die Differenz eigentlich zu schauen zwischen Vor- und Rücklauf. Es muss auch kontrolliert werden, ist auch der richtige, ist auch das richtige Durchgang von Luft sozusagen bei Wärmepumpen. Also es muss auch ein bisschen kontrolliert werden. Und dann ist natürlich entscheidend immer diese Jahresarbeitszahl, weil das ist halt so, die ist vorgegeben. Das hat jede Wärmepumpe, oder wenn man das bestellt hat, beziehungsweise erledigt hat und gebaut hat, dann hat man die vorgegeben und die sollte natürlich schon irgendwo annähernd rein sein. Und dann kann man da auch viele Parameter. Und da kommen wir jetzt an den Punkt wieder, wo wir auch sagen, jetzt Achtung, eine Wärmepumpe hatte früher immer diesen Ruf Stromfresser. Und wenn wir jetzt schon von Anfang an nach einem Jahr, also diese Parameter oder diese Überprüfung muss ja nach einem Jahr vonstatten gehen, und ich sehe jetzt schon, dass irgendwelche, ich sage jetzt hydraulischen Fehler drin sind zum Beispiel, dann wird die Wärmepumpe nicht der Stromfresser, weil meine Befürchtung ist immer noch, wir haben jetzt viele Wärmepumpen eingebaut, auch wenn, wie gesagt, du vollkommen recht hast, Magnus, es wurden natürlich mehr Gas eingebaut, aber es wurden viele Wärmepumpen eingebaut und viele sind halt einfach nur reingeklatscht, so blöd es klingt, aber es ist einfach reingeklatscht worden, schnell, schnell, und man hat überhaupt nicht geguckt, so, und jetzt kommen nach einem Jahr Fachmänner wie du, ich oder so Schornsteinfeger SHK oder ja, andere, die das halt möglich haben, die sich da auch zertifizieren haben lassen und gucken, und plötzlich passen die Zahlen nicht und dann kommen halt wieder, ja, ich sag mal, es gibt immer noch einen schönen Bericht vom ZDF, der mal die Wärmepumpe zerrissen hat, wo dann glücklicherweise dann SHK Info ja auch das gleich mit Marcel von Zons auch komplett niedergegangen ist und gesagt hat, hey Leute, das stimmt gar nicht, weil hier wurde Birnen mit Äpfel verglichen und deswegen ist ganz, ganz wichtig, wir müssen halt immer schauen, dass diese Parameter passen und deswegen ist die Inspektion, und das ist auch entscheidend, sehr wichtig, dass man die macht, und das macht der Kaminkehrer oder die Schornsteinfeger und keine Wartung, und das ist der Unterschied, weil eine Wartung sieht nämlich anders aus, da muss ich viel mehr machen und eine Wartung ist auch viel, viel größer. Auch im Bereich, wenn ich eine Wartung an der Wärmepumpe mache, dann liege ich da schon mal bei 2 Stunden ungefähr oder mehr, also mehr als 2 Stunden. Und das ist beim Gasgerät oft im Verhältnis gesehen anders.
Mhm. Jetzt haben wir da also zumindest den Teil schon mal ein bisschen auseinander dividiert, damit das klar ist, dass eine Unterscheidung da ist zwischen der Inspektion und auch der Wartung. Magnus, was Patrick gerade sagte in Bezug auf Inspektion, Jahresarbeitszahl, auch Kontrolle bezüglich Förderung, das läuft dir auch schon so über den Weg oder euch schon so über den Weg?
Ja klar, also gerade auch mir, weil ich ja auch viel gerade in dem Bereich auch als Energieberater tätig bin, begleite ich das ja schon seit Jahren, die Wärmepumpe, und angefangen von der Heizlastermittlung bis hin natürlich dann auch in der Umsetzung. Ich will nochmal zum Thema Förderung was sagen. Das war früher so, dass der Nachweis geführt werden musste, dass die Jahresarbeitszahl, die versprochen worden ist, auch eingehalten ist. Aktuell reicht es als dem Fördergeber aus, dass eine Berechnung gemacht wird nach VDI, die dann die Mindestarbeitszahl im Grunde festlegt. Das ist sozusagen die aktuellen Förderrichtlinien. Früher war das so gewesen, dass die BAFA tatsächlich gesagt hat, und jetzt wollen wir den Nachweis haben nach einem Jahr in real. Dieser Nachweis muss sozusagen vorher gebracht werden durch die Planung. Also deswegen muss vorher, deswegen wird das VDZ-Bescheinigung gemacht. Deswegen muss halt auch eine Fachunternehmererklärung erklärt werden und gesagt werden, hier in meiner Fachunternehmererklärung erkläre ich, dass hier diese technischen Parameter eingehalten werden. Und daraus, Patrick, da wird ja wieder der Schuh draus. Das ist natürlich ganz klar der Kunde, der sagt halt, hey, du hast gesagt, ich habe hier eine 3,5. Warum habe ich denn jetzt nur eine 2 oder so? Ne? Also, ne? Und vielleicht sollten wir nochmal auf das Thema Jahresarbeitszahl eingehen. Es gibt ja mehrere, also wenn man sich diese Effizienzgeschichten bei der Wärmepumpe anguckt, dann sieht man ja, dann hat man im Grunde diese 2 großen Gegensätze. Einmal hat man halt diesen COP-Wert, den der Hersteller liefert, also ein genormter Wert, der auf dem Prüfstand ermittelt wird, also dieser Koeffizient of Performance, der halt bei ganz bestimmten Bedingungen, also bei zum Beispiel -7 Grad Außenluft und Vorlauftemperatur von 35 Grad ermittelt wird. Das ist ein Kennwert, und da kann man daraus ermitteln, wie gut ist meine Wärmepumpe technisch gesehen. Viel interessanter ist aber das, was in der Praxis draußen passiert, und das beschreibt eigentlich im Grunde die Jahresarbeitszahl, also die echte Werte. Und da finde ich auch wirklich spannend, und wir hatten es im Vorgespräch auch schon so, da zählen natürlich alle Energieverbräuche rein. Also was nimmt meine Wärmepumpe auf an Energie und was gibt sie ab? Und das nichts anderes ist ja die Jahresarbeitszahl, dass wenn ich eine Kilowattstunde Strom nehme und diese eine Kilowattstunde Strom in halt 3,5 Kilowattstunden Wärme verwandle, das ist eine Jahresarbeitszahl über ein Jahr gesehen. Und das war ist interessant, wie da die Hersteller manchmal sagen, okay, zählt jetzt da das Defrosten halt mit dazu, ne? Also wenn jetzt Abtaumodus ist, das kostet uns ein bisschen Effizienz, aber muss sein, weil wenn ich nicht entfroste, dann habe ich gar keine Energie, ne? Also wenn ich nicht abtaue oder halt der Heizstab, der da mal reingeht, das sind alles Werte, die ich natürlich immer mal gerne sehen will, ne? Also wo ist mein Bilanzraum bei meiner Jahresarbeitszahl? Und ich kann nur empfehlen, immer auch noch einen eigenen Stromzähler mit anzuzählen, weil so wie ich jetzt die Regelung verstanden habe von den Herstellern, wird das häufig gar nicht gemessen, sondern errechnet. Mhm. Ja, da ist eine Intelligenz drin, die weiß genau, wenn die Pumpe anspringt oder wenn das Aggregat anspringt, dann entsteht so und so viel Strom. Und diese S0 oder SO-Zähler, die man in den Schaltschrank einbauen kann, die sind nicht sehr teuer und man kann die halt wunderbar auf die Wärmepumpe stellen, sodass dann halt ein echter Kilowattstundenzahl daraus kommen.
Das also du gehst vor Ort tatsächlich hin und nimmst auch einen Stromzähler und guckst dann halt, wie das tatsächlich praktisch aussieht.
Ja, viele haben diesen S0-Zähler. Wirklich auch von vielen Herstellern auch empfohlen, gesagt, mach das mal ruhig. Und da kann man natürlich dann eine Jahresarbeitszahl dann ermitteln. Aber häufiger ist es, dass man natürlich in die Regelung reinguckt und sagt, was sagt mir das Gerät denn? Ne, was hast du denn für eine Jahresarbeitszahl? Und dann hat man ja einen Vergleich, ist das Erwartete so, wie ich es wollte oder nicht. Ja, und wir kommen ja nochmal vielleicht auf eine andere Zahl, die vielleicht viel interessanter ist, das ist die Laufzeit. Ne? Also Taktung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich will nicht die ganze Zeit da reden, aber ich will
wir hören dir aber spannend zu, vielleicht lernen wir ja noch ein bisschen was.
Ich will einen kleinen spannenden Aspekt nochmal sagen, weil es gibt ja Effektivität und Effizienz. Und das finde ich, das wird manchmal bei Wärmepumpen vergessen. Wenn wir eine PV-Anlage haben oder eine solarthermische Anlage haben, dann ist es zum Beispiel so bei der PV-Anlage, dass die natürlich in der Übergangszeit uns Strom liefern kann für die Wärmepumpe, nicht im Winter, aber in der Übergangszeit. Und dann kann es sehr wohl sein, dass ich der Wärmepumpe dann sage, ja, gib Gas, das ist mein Strom. Das ist effektiv, aber nicht effizient. Mhm. Dann kann die Wärmepumpe gerne mal 60 Grad machen, das ist aber mein eigener Strom. Wenn ich das mitzählen würde, dann würde die Arbeitszahl schlecht aussehen, weil die Wärmepumpe mal auf hohe Vorlauftemperaturen laufen kann. Und das sind so manche Fallen, die man da reinlaufen kann. Aber viel, viel wichtiger für eine Wärmepumpe ist, dass sie Laufzeit hat. Man geht ja davon aus, dass 60.000 Starts kann so ein Kompressor aushalten. Und es ist also gar nicht interessant, wie alt das Ding ist. Und dann, wenn der irgendwann an seine 60.000 Starts kommt und das ist nach 4 Jahren passiert, dann ist das irgendwie schlecht. Mhm. Und wir müssen halt Laufzeit kriegen.
Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kältemesstechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de/check.
Ja, und dann bei den Investitionskosten insgesamt muss man natürlich gucken, wann amortisiert sich das, ne?
Jetzt, das ist schon das Herz von so einer Maschine,
ne? Ja, genau. Jetzt haben wir natürlich, jetzt sind auch schon tief eingestiegen in den Bereich der Inspektion, aber jetzt wird, alles gut machen, das gehört ja mit dazu und es ist ja auch wichtig, das einmal klarzustellen, um was es da geht und was auch beurteilt werden soll und von wem vor allen Dingen auch. Und das führt ja und hoffentlich führt es auch dazu, dass draußen quasi damit ein bisschen mehr Objektivität geschaffen wird. Jetzt wollten wir uns ja über das Thema Wartung unterhalten und du hast, Magnus, natürlich auch schon einen Teil dazu beigetragen. Aber ihr habt auch beide gesagt gehabt, Wartung ist das, was eigentlich aus dem SAK-Handwerk herauskommt und das, Patrick, ist das, was du halt auch und eure Vertretung und Kolleginnen und Kollegen draußen halt täglich machen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns mitnehmen. Was ist auf der einen Seite wichtig? Wie ist die Vorgehensweise? Welche Tipps gibt es da? Und welche Fallen gibt es vor allen Dingen auch?
Ja, so grundsätzlich mal, wenn du an eine Anlage kommst, sage ich immer so, es ist bei einer Wartung, bei jedem Heizgerät mal grundsätzlich mal überprüfen, mal das Ist-Zustand, wie sieht es objektiv aus, weil ich bin an viele Anlagen rankommen oder ich komme an viele Anlagen ran, wo ich halt von vornherein schon sehe, oh, da sind jetzt irgendwelche Sachen, Luftschläuche nicht dementsprechend geknickt. Das heißt, die Wärmepumpe kriegt gar nicht genügend Luft oder sonst was. Das heißt, für mich ist schon mal ganz wichtig bei Luftwärmepumpen, ich muss mal schauen, was ist denn überhaupt der Ist-Zustand? Und das ist eins der wichtigsten Punkte, weil das vergessen viele. Viele gehen sofort ran und schauen und finden dann irgendwas und du musst einfach mal gucken, was ist der Ist-Zustand. Was ich auch mache, was der Magnus jetzt natürlich schon sehr intensiv erklärt hat, ich schaue tatsächlich im Vorfeld schon mal die Starts durch. Also es ist tatsächlich wirklich so, Magnus, dass das eins der ersten Parameter, ja, die ich angucke, wie viele Starts laufen, weil daran sehe ich auch, passt irgendwas an der Wärmepumpe nicht. Dann wird also die Wärmepumpe komplett auseinandergelegt. Und das ist auch so was, viele sich nicht trauen. Also das heißt, bei mir, so böse es klingt, zum Schluss steht eigentlich die Wärmepumpe, der Kältekreis komplett nackt da. Das heißt, alles, was außen rum ist, wird von der Wärmepumpe komplett weggemacht und dann wird das gereinigt. Gereinigt ist halt immer das, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, welche Wärmepumpe, welche Art. Ich gehe mal jetzt von den meisten aus, von Luftwärmepumpen. Reinigen heißt, ich schaue mal komplett alles durch, was irgendwo Luft, also das hat der Magnus auch schon gesagt, mit Vereisen. Also wenn du dann auch, es muss ja abtauen, vielleicht liegt ja da schon irgendwo der Fehler. Sind da Blätter drin? Sind da irgendwelche, ja ich sag mal Pollen drin? Sind vielleicht sogar Äste, Zweige, Mäuse, Vögel. Also ich habe schon alles rausgeholt aus einer Wärmepumpe. Im Endeffekt.
Nur keine Energie.
Ja, die auch. Aber ich sage, ich habe schon alles festgestellt, was als letztens erst habe ich eine Folie vom Einbauer, also das heißt, die Dingfolie muss komplett noch drin gewesen. Die Kunden nach einem Jahr, Magnus, man muss das auch schon sagen, nach einem Jahr haben nicht gewusst, was passiert und es ist laut gewesen. Dann bin ich hingekommen und dann war die Wärmepumpe noch komplett eingepackt. Also das heißt, es wurde nur ein paar Löcher reingemacht, der Schutz und der Rest von der Wärmepumpe war eingepackt. Also das heißt, im Endeffekt, das ist mal ganz, ganz wichtig.
Gut, dann verdreckt der Wärmetausch nicht so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Das heißt, also das sind so Sachen, mal die Parameter im Vorfeld anzuschauen, weil daran habe ich nämlich gemerkt, weil es viele Starts waren, dass die Wärmepumpe sehr ins Sacken kommen ist. Die ist jetzt eingefroren immer wieder und das hat man einfach gemerkt und das haben aber die Kunden nicht mitgekriegt. Und der Installateur, der da vor Ort war, der hatte keine Ahnung. Da muss man ganz klar sagen, das war so böses klingt, das ist aber oft das große Problem. So, und wenn dann das alles ist, dann wird diese Wärmepumpe sozusagen komplett gereinigt. Und gereinigt ist auch so, was viele sich nicht trauen. Tatsächlich darfst du so eine Wärmepumpe komplett, bis auf die elektrischen Bauteile natürlich, aber komplett mit Wasser ausspritzen. Das heißt also, die Wärmepumpe muss sogar mit Wasser, weil da sind so viele, ja, gerade diese ganzen Pollen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir haben momentan sehr viel Sahara-Sand. Der Sahara-Sand, der setzt sich zwischendrin durch. Und das heißt, diese Wärmepumpe muss komplett gereinigt werden. Also es ist wirklich mit richtig Wasser aussprühen, den Lüfter, ich sage jetzt mal, auch wirklich einreiben, was ich auch oft immer wieder sehe, dass wenn so, ja, wir Christian, du hast mal Tekalor bei dir gehabt, die haben ja diese Integralgeräte, wo dann der Lüfter unten im Keller ist, der war komplett voller Dreck, der Lüfter konnte sich gar nicht mehr richtig drehen, so dreckig war der, weil viele sich da gar nicht reintrauen. Dann kommt eins ganz meiner wichtigsten Punkte, sind eigentlich die Kondensatabläufe. Ich weiß nicht, wie viele Kondensatabläufe nicht gereinigt werden. Und das ist so ein Punkt, da habe ich so eine extra Bürste, ja, die ich auch wirklich jeden Kondensat, weil viele trauen sich gar nicht an den Kondensatablauf ran, weil sie Angst haben. Oder was auch entscheidend ist, wenn so eine, ja, ich sag mal, Weiland-Wärmepumpe draußen steht, dann ist ja eigentlich vorgegeben von Weiland, ein 100er Rohr in den Boden reinzubringen. Und auch da musst du reinschauen. Also das heißt, auch hier musst du gucken, ist da was drin? Ist vielleicht da eine Verstopfung drin? Dass da das Wasser, weil so eine Kondensation, also wir sprechen hier schon von, ich würde mal sagen, behaupten, wenn eine Wärmepumpe schnell läuft und gut läuft, so im Herbst oder im Winter haben wir mal gut und gerne mal 10, 15 Liter Wasser, was da locker rauskommen unten. Und die sind dann halt irgendwo und dann schaut es halt nicht mehr ganz so ansehnlich aus. Und wenn jetzt dann die Wärmepumpe sozusagen, ich sage jetzt mal, clean ist von außen rum, dann muss auch eine Wärmepumpe laufen. Das heißt, meine Wärmepumpe, um irgendwelche Parameter zu sein, muss mal mindestens 10 Minuten Betriebslaufzeit haben. Weil ich kenne da auch viele, die gehen da hin, schalten die Wärmepumpe ein, okay, jetzt passt. Und dann haben die gar keine Betriebslauf. Also eine Wärmepumpe, um überhaupt, das ist ja das, was der Magnus mit den Starts hat, um überhaupt eine Wärmepumpe richtig zu messen, muss eine Wärmepumpe laufen. Also das heißt, die muss mal mindestens 10 Minuten, also sagen wir mal so, manche Hersteller geben 8 Minuten vor. Also ich empfehle immer wirklich 10 Minuten, auch wenn es den Lehrlingen wir draußen erklären oder Leuten, die das erste Mal machen und bei uns mit dabei sind und es anschauen. Ich sage immer, 10 Minuten soll die Mindestlaufzeit sein. Und dann kannst du nämlich tatsächlich jetzt mal alles messen. Das heißt, jetzt kann ich messen die Vorlauftemperatur. Jetzt kann ich messen die ganzen, ja, ich sag mal, die ganzen Kompressortemperaturen da drin. Jetzt sehe ich auch am Kompressor, den kann ich den auch abschnüffeln. Das heißt, jetzt sehe ich auch wirklich, kommt was raus. Weil vorher kann es auch sein, dass du gar nichts riechst. Also das heißt, dein Messer, natürlich kann man schon was rausriechen, klar, das Gas, aber ich sag mal, wenn das dann der Kompressor richtig läuft, sehe ich da tatsächlich auch, ja, passt da was. Manchmal hat man auch ein Schauglas. Am Anfang hat man vielleicht Luftblasen jetzt in dem Schauglas, okay. Und vielleicht ist es dann so, nach 10 Minuten ist nichts mehr da. Dann weiß man, okay, es passt zumindest irgendwas. Klar, es sollten natürlich keine Luftblasen sein, aber es kann sich ja aus technischen Gründen, wie gesagt, je älter die Wärmepumpe ist, auch wenn der Magnus vorhin von hermetisch, ich glaube, das Begriff kam ja vorhin, es ist ja hermetisch geschlossenes System, dennoch, wir werden nichts ganz dicht kriegen, das gibt es einfach nicht. Und so älter die Wärmepumpe ist, umso mehr. Aber jetzt kann ich, und dann habe ich die Wärmepumpe sozusagen fertig gewartet. Und jetzt geht es los in die ganzen Parameter.
Aber jetzt kann darf ich einmal eingrätschen?
Ja, klar.
Zur Vorbereitung, wenn du an so eine Wärmepumpe kommst. Wir reden ja darüber, dass die draußen stehen. Das heißt also, du wirst ja auch bei Wind und Wetter an diese Wartung, an diese Anlage gehen. Also auf der einen Seite, klar, nicht nur Staub und Regen,
ja, genau,
hast, sondern du hast ja auch alles dann da. Da muss ja auch irgendwie eine Beschaffenheit da sein, dass du da vernünftig dran arbeiten kannst. Oder wie läuft das?
Also ich tatsächlich...
Brauchst du ein Zelt auf oder...
Blöd, so blöd es klingt, nein, aber ich habe tatsächlich einen großen Regenschirm. Mhm. Also ich habe so einen richtig großen Regenschirm, so wie man den kennt, so wie früher, was so über diesen Essens, wo man halt im Biergarten gesessen ist, so einen Regenschirm habe ich. Also ich weiß gar nicht, was man jetzt genau da sagt, aber du kannst dir das vorsicher vorstellen. Und der steht dann tatsächlich über mir drüber. Also den habe ich immer dabei. Bei mir im Auto ist so ein ganz großer Regenschirm, wirklich so richtig schön, ich sag mal, wo noch Bluna draufsteht, nein, tut es nicht, aber ihr wisst, von was ich rede, so ein Regenschirm ist tatsächlich über mir drüber, weil ich bei Wind und Wetter, genau, weil ich tatsächlich bei Wind und Wetter, wenn also wir Großanlagen haben, also ich habe auch hier 2 Großanlagen, dann habe ich tatsächlich auch ein Zelt, also ich habe so ein 3x3 Meter, wo man selber aufbauen kann und das Teil, also ich habe eine Wärmepumpe, wo, ja, das sind also 4 Wärmepumpen nebeneinander, das sind Kaskadenwärmepumpen und da baue ich mir tatsächlich, wenn es regnen sollte, also wenn ich das sehe, bei schönem Wetter brauche ich es nicht, aber bei Regen, also habe ich schon, ich habe so ein Master-Tent, wo man allein aufbauen kann, 3x3 Meter und dann kann ich das drüber und dann stelle ich das drüber. Tatsächlich mache ich das. Was ich auch immer habe, Christian, was ganz wichtig ist, das ist das Allerwichtigste, eine Jacke. Eine wasserfeste Jacke, weil bei so einer Wärmepumpe, ich wiederhole es nochmal, mindestens 2 Stunden und du stehst da draußen im Regen und deswegen eine regende, abweisende Jacke habe ich immer im Auto. Also die ist wirklich das Wichtigste und 2. Outfit. Also das ist sowieso klar, weil du wirst nass. Also wenn es regnet, wirst du nass. Und wie gesagt, ich persönlich habe aber damit kein Problem. Also wenn einer damit ein Problem hat, dann ist es halt nur mal so. Ich persönlich habe jetzt mit Regen kein Problem. Aber du hast vollkommen recht. Ja, ich brauche sowas.
Das ist der Trend halt zum Monoblock. Ne? Also wenn halt die gesamte Wärmepumpe draußen steht und nur noch die Hydraulik drin ist.
Ja,
ne, und die Splitgeräte, also die haben halt den Nachteil, dass sie halt relativ viel Kältemittel brauchen oder mehr Kältemittel brauchen. Das ist eher so, ich weiß gar nicht, ihr wart jetzt auf der Messe gewesen. Ich glaube, der Monoblock setzt ja halt durch, weil halt auch mit dem Propan als Kältemittel halt dann auch.
Ja, also wie gesagt, wird auch definitiv, wir sind ja noch, wenn wir im Propan, da sind wir noch nicht so weit, da schauen wir mal, was da noch kommt, also da habe ich tatsächlich noch keine große, also hier hat das eine Anlage bis jetzt, Propan, da kriege ich demnächst noch eine Schulung und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann in Zukunft ausschaut mit dem Propan, was man noch machen muss, also wie gesagt, Kältemittel abschnüffeln, da ist auch ganz wichtig, das sollte auch jeder zumindest mal diesen Cut 4 machen, das ist auch ganz entscheidend.
Also kannst du ganz kurz erläutern, was Cut 4 genau heißt, also weil
wollte ich jeder fragen, ist
im Thema drin.
Ja. Genau, also Kältemittel, wenn du Kältetechniker bist, gibt es Cut 1, das ist sozusagen der große Kälteschein früher, wo du alles machen darfst, wo du dann als auch Betrieb zertifiziert bist, haben wir jetzt auch gelernt. Dass, selbst wenn du einen Cut 1 hast, heißt es noch lange nicht, dass du einen Betrieb führen darfst, weil da muss auch der Betrieb zertifiziert. Das heißt, du musst gewisse Materialien in deinem Betrieb haben. Dann gibt es den Cut 2. Das ist auch so ähnlich, wo du halt im Endeffekt auch, ich würde sagen, Abgeschufung von Teil 1. Und dann gibt es noch Cut 3 und jetzt der Cut 4. Und den ist eigentlich das Wichtigste, den jeder machen sollte. Das ist so ein 2-Tageskurs, kommt jetzt ein bisschen auf den Veranstalter aus. Und da wirst du sozusagen in die Grundeinstellungen von Wärmepumpen. Das heißt, Abschnüffeln von Wärmepumpen, Reinigen von Wärmepumpen, welche genau Kältemittel es gibt, also welche Kältemittel überhaupt zulässig sind, welche nicht mehr zulässig sind. Und das heißt, das ist ein eintägiger Kurs. Magnus hat schon gelacht am Anfang.
16 Stunden sind das, ne? Also sind immer 2 Tage, glaube ich, 16 Stunden sind. Es gibt richtige Vorgaben, die sein müssen.
Ja,
ich weiß nicht, ob man Heizungsbauer sich was anrechnen lassen kann. Also
ich habe ihn tatsächlich in einem Tag gemacht. Also ich habe ihn in einem Tag durchgemacht.
Es kann sein, dass du sagst, ein paar Grundlagen kann man sich anrechnen lassen und so.
Genau, also ich habe ihn anrechnen lassen.
Das ist der Lehrgang für die Monteure. Ne? Das ist,
genau.
Ich kann noch nicht in den Kältekreis eingreifen. Mit der Zertifizierung kann ich nicht in den Kältekreis einlaufen. Da brauche ich, ich glaube, richtig viele Stunden sind das dann nicht. Sind das 80 Stunden oder so, wenn ich dann
ein
paar Stunden, wird nicht mehr Stunden.
Aber mit der einfachen Sache, was wir gerade hatten, reicht dir dieser Cut 4 aus.
Genau.
Okay. Für alle, die jetzt da ein bisschen mit überlegen und wissen nicht so ganz, wo geht's denn hin, die Reise. Also nicht nur Zelt, nicht nur wasserfeste Kleidung, sondern auch Cut 4, ganz wichtig. Und jetzt warst du dabei, Patrick, und hast gesagt, die Anlage wird mehr oder weniger von deiner Seite her ja nackt gemacht, so hast du es gesagt. Und du versuchst dann jetzt alle Stücke, die da offen gelegt sind, zu reinigen oder zu inspizieren und dann auch zu reinigen.
Komplett. Also ich reinige wirklich alles. Das heißt, ich gehe sogar wirklich alles sauber machen, also einmal mit Wasser oder bei Kabel zum Beispiel auch ganz wichtig, auch zu schauen, sind da irgendwelche Spinnen, Mäuse drin, also auch im Kabelbereich, also im elektrischen Bereich, weil oft ist es auch so, wenn du die Anlage draußen steht und wir haben jetzt Spinnweben und wir haben zum Beispiel jetzt im Frühjahr oder im Herbst Nebel, dann ist das Wasser über die Spinnweben. Und jetzt kann das passieren, dass das Wasser sich in diesen Spinnweben, also diese Tropfen sozusagen, auch manchmal wirklich Probleme machen kann, dass du da Fehleinstellungen hast. Also das hatten wir auch schon, eine Wärmepumpe, die war komplett offen, da war das Kabel offen. Also natürlich muss man dazu sagen, es ist normalerweise immer wassergeschützt, das muss auch ganz klar sein, aber da war halt die Kabel offen, ganz viele Spinnweben und über den Nebel hat sich ein Stromfluss ergeben, weil auf den Spinnweben Wasser drauf war, Tropfen waren und dann ist die Anlage, defekt worden. Und deswegen ist ganz wichtig, auch hier im Bereich, was viele wirklich unterschätzt wird, Christian, aber da muss auch wirklich diese ganzen Spinnweben müssen weg. Also das muss wirklich komplett sauber sein, weil diese Drähte, also dieser Strom ist oft blank. Das heißt, die sind oft wirklich blanke Anschlüsse, wo du jetzt auch aufpassen musst, wenn du reinlangst. Also das ist auch ganz wichtig, wenn du so eine Wärmepumpe nackt machst, muss die vom Strom getrennt sein. Weil ganz viele Drähte, wie zum Beispiel der Heizstab, das sind tatsächlich die ganzen Anschlüsse, die sind komplett blank. Da ist also keine Schutz drüber. Oder sehr oft, nicht immer bei allen, aber es gibt halt, ich mache halt sehr viele Hersteller und da merke ich das schon, dass die oft frei sind. Und deswegen sollte man da auch aufpassen, dass auch wirklich alles sauber und rein ist. Also für mich ist so, eine Wärmepumpe, nachdem ich sie nackt gemacht habe, wird einmal komplett gewaschen, Christian. Und zwar beim elektrischen Strom mit Bürste und Tuch und alles, was ja eh schon feucht werden kann aufgrund von der Kondensation, komplett mit Wasser.
Dazu will ich nochmal was sagen. Und zwar ist es eigentlich viel, viel wichtig, also es ist beides wichtig, aber ich sage Kälteschein, super. Vorteil vom Kälteschein ist, der verfällt nicht, der bleibt einmal gemacht, immer verstanden, die Sache. Aber der E-Schein, der ist sehr, sehr, sehr wichtig dabei. Weil gerade, was Patrick ja gerade gesagt hatte, du hast halt, also die meisten Anlagen sind hermetisch betriebene Kältekreisläufe, das heißt, da sollte eigentlich gar kein Problem dastehen, theoretisch. Aber bei dem Elektroseite hast du ja viel mehr Berührung mit. Also auch wenn es darum geht, um die Parameter anzugucken und so weiter und so fort, die Ansteuerung. Und da musst du auf jeden Fall halt einen E-Schein für fachbezogene Tätigkeiten halt haben, der immer wieder aufgefrischt werden muss.
Alle 2 Jahre.
Ja, auch bei deiner, auch auf der SAK-Seite, Patrick, ne?
Auch auf der SAK-Seite. Wir haben alle 2 Jahre, also eigentlich steht ja drin nach Bedarf. Das heißt eigentlich rein theoretisch jedes Mal, wenn eine neue Verordnung rauskämen würde. Aber wir sagen also alle 2-3 Jahre sollte der E-Schein überprüft werden, weil du jetzt, und wie der Magnus auch gesagt hat, die Parameter, also du musst ja tatsächlich einen Differenzstrom messen, was zum Beispiel dieser Kompressor, wir sprechen hier von 400 Volt, das heißt, du sollst ja schon wissen, zumindest was du mischst. Also das heißt, du sollst wissen, ist da ein Differenzstrom da, weil daran erkenne ich ja zum Beispiel, ob der Kompressor gut oder schlecht läuft. Also man kann das schon alles im Vorfeld rausmessen und deswegen ist auch ganz wichtig, dass man da die richtigen Werkzeuge dabei hat. Und da ist halt auch eins, für mich gehört da halt bei so einer Wärmepumpe, das ist, wenn ich mir überlege, mit was ich da in Zwischenzeit rumrenne, an Material im Verhältnis zu zum Beispiel einem Gastherme, schon ein riesen Unterschied, weil ich habe da einen kompletten Elektro, also ich muss auch, ja, ich sag mal, einen Kriegsstrom messen, ich muss eigentlich alles messen und deswegen habe ich da schon mal elektrische Seite sehr viel mehr Werkzeug dabei und bei der, ja, ich sag mal, bei der Wartungsseite, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch sehr viel, was ich halt anders habe, wie bei einem Gasgerät. Also ich habe auf jeden Fall mehr Bürste, ich habe auf jeden Fall mehr, ja, ich sag mal, mehr Aktionen, die ich brauche. Ich habe da eine große Bürste, die Kondensatbürste, wobei die inzwischenzeit ja auch einige Hersteller inzwischenzeit auch nutzen für ihre Gasthermen. Aber ich sag mal, bei der Kondensatbürste, die wir ja auch wirklich oft nutzen, ist es wichtig, dass die immer dabei hast. Und die habe ich tatsächlich erst seit ich Wärmepumpen reinige oder warte, tatsächlich eigentlich kennengelernt. Vorher hatte ich die nie. Nee. Dann gibt es noch einige weitere Bürsten. Wie gesagt, den Kamm, Christian, wo wir mal die Diskussion ja mal hatten, wo der Kamm verkehrt rum verwendet worden ist. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es war ja auch mal so, dass der Kamm verkehrt rum, da musste ich ein Video drüber machen, wie man den Kamm richtig rum verwendet.
Also du musst jetzt ein bisschen die Leute abholen, die wissen überhaupt nicht, um welche Kette wir hier reden. Das geht darum, dass es in einem Wartungskoffer für Wärmepumpen so einen Kamm gibt und den hat ein Kunde irgendwie falsch angewendet und meinte, das wäre eine Fehlentwicklung, ne?
Genau, der Kamm hat da verkehrt rum gemacht und der Kamm hat halt eine Drehrichtung, um im Endeffekt diese ganzen Lamellen in dem Wärmetauscher gerade zu machen. So, und der Kunde hatte dann mir ein Video geschickt, wie sie den Kamm verwenden und diesen Kamm haben sie verkehrt rum runtergezogen und damit haben sie die ganzen Lamellen zerstört. Und dann musste ich ein Video machen. Also erstmal habe ich es gar nicht glauben können, dass das wirklich so ist, weil ich, wie gesagt, Christian, du sagst gerade, wir sollen die Leute abholen. Manchmal ist es halt für mich normal irgendwo. Ist so, aber ich bin da schon ein bisschen erschrocken gewesen, wo ich dann gesehen habe, wie das Video war, wie sie diesen Kamm, also diesen Lamellenkamm, so heißt er wirklich, auch wirklich verkehrt rum verwendet. Ich hätte nicht geglaubt, dass man den verkehrt rum verlaufen kann. Also war schon ein bisschen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt, lieber Patrick. Das ist leider so. Und ich glaube, du als Berufsschullehrer, dir ist das doch auch klar. Ne? Also
ja, aber das ist schon, also ich muss schon sagen, das fand ich schon, da sind wir uns ganz ehrlich, da, wo ich dieses Video damals bekommen habe, habe ich schon ein bisschen an mir selber gezweifelt, ob da wirklich, wie gesagt, das lernst du natürlich leider nicht im Cut 4, also so einen Lamellenkamm zu verwenden, der sollte natürlich schon richtig sein und ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, wer will, kann es bei mir auf der Insta-Story anschauen. Also ich habe das bei mir auf Instagram noch, Christian, das seid ihr auch.
Das ist sehr gut und dann, die meisten wissen natürlich schon, wer du bist, aber du darfst trotzdem nochmal deinen Insta-Account oder sowas, deinen Namen da nennen.
Ja, Patrick SAK Ausbilder und wie gesagt, ich mache es ja relativ häufig. Also ich bin tatsächlich, Christian, ich würde mal sagen, einmal pro Woche mache ich mindestens eine Wartung an einer Wärmepumpe, mindestens, eher sogar mehr. Also ja. Das ist tatsächlich bei mir ganz normal.
Ja, ich folge dir regelmäßig und wir sehen uns da auch online regelmäßig und das stimmt, ich kann das nur bestätigen. Jetzt läuft ja die Zeit natürlich wieder weg. Wir müssen noch einmal klären, gib uns noch mal so ein bisschen mit, wo sind die größten Schwächen und die größten Fehler, die gemacht werden draußen vor Ort? Was ist das größte Problem oder die drei größten Probleme?
Also die drei größten Probleme sehe ich tatsächlich, also auf jeden Fall mal der Kondensat, du merkst, da bin ich extrem, weil ich so viel erlebt habe bei dem Kondensat, der falsch gemacht worden ist, dass er nicht gereinigt wird, weil dann friert es im Winter ganz schnell ein. Also das sind die größten Probleme tatsächlich wirklich. Dann das zweite, die Nichtinspektion der Zuluft. Also wenn du jetzt eine innenliegende Wärmepumpe hast, viele inspektieren diese Zuluftschläuche nicht. Und was in diesen Zuluftschläuchen oft, wie gesagt, auch hier wieder gerne jederzeit bei mir mal nachschauen, weil ich habe immer wieder das Video drin, was ich da schon rausgeholt habe. Die Zuluftschläuche sind tatsächlich wirklich oft ganz, ganz schlecht. Und das allerletzte, wo ich halt sage, dass viele nicht wissen, welche Parameter, jetzt wird der Magnus mir gleich zustimmen, nicht wissen, welche Parameter sie wirklich genau anschauen müssen. Das heißt, sie wissen gar nicht, wo, und das ist der größte Punkt, und da könnten wir jetzt noch Stunden drüber unterhalten, welche Parameter wichtig sind. Entscheidend ist eins, wir müssen den Vorlauf wissen, wir müssen den Rücklauf wissen und wir müssen die Differenz wissen. Und wenn wir hier mehr als, ich würde mal sagen, 8 Kelvin sind, dann muss jeder mindestens sofort sagen, hey, Moment, da passt was nicht. Nochmal, also eher sogar niedriger, die Druckdifferenz sollte niedriger sein, aber ich sage mal, bitte nicht mehr als 8 und da bitte darauf achten, weil da ist oft so das große Problem, dass viele gar nicht wissen, welche Parameter sie anschauen und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt gehen wir dann ins Detail, welcher Hersteller. Also gibt es viele Hersteller, bei Weiland gibt es ein anderes Problem wie bei Tekalor, wie bei Stiebel, wie bei Fissmann. Gut, Fissmann mache ich jetzt nicht so viele Anlagen, aber ich sage mal, die anderen drei, da kenne ich mich relativ gut aus und da habe ich schon sehr viel gesehen und wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, immer wieder zuzuschauen, weil ich zeige oft mal, was ich halt anders, oder wie gesagt, ich darf leider nicht jeden Fehler zeigen, aber viele Fehler zeige ich ganz gerne.
Gut, das ist die Praxis, ne? Und wir sehen das ja, ich meine, Mangels, du bist ja auch schon seit ein paar Tagen und ein paar Jahrzehnten unterwegs, draußen an Brennwertanlagen und an Feuerstätten und ähnliches, also da siehst du ja auch ständig da an der Praxis irgendwelche Mängel. Ist das im Schornsteinfegerhandwerk auch angekommen, die Wärmepumpe und auch die Inspektion davon und das zu akzeptieren und zu integrieren?
Ja, das auf jeden Fall, glaube ich auch. Ich will aber Patrick noch einmal einfach noch einen Punkt ergänzen. Das ist alles richtig. Ich sehe das häufig so, dass es fängt bei der Auslegung halt an. Da werden halt häufig noch die größten Fehler gemacht, dass halt eine vernünftige Heizlastberechnung nicht zugrunde gelegt wird, sondern dann wird halt die alte Heizungsanlage genommen, die schon mit extremen, ich meine, German Angst, ne, die mit extremen Zuschlägen gemacht wird und dann wollen die Kunden auch gerne Gürtel und Hosenträger haben. Ne? Auf keinen Fall dürfen wir frieren und das führt halt einfach zu großen Wärmepumpen und wir kämpfen halt mit zu großen Wärmepumpen draußen, weil halt einfach auch Heizungsbauer hat keine Lust dazu, angerufen zu werden und gesagt wird, du, es wird nicht warm. Das ist immer das Schlimmste, was passiert und trotzdem ist das eigentlich wichtig, dass man Vertrauen hat, dass die Wärmepumpe richtig ausgelegt wird und nicht, also eine Heizlast bedeutet ja nicht, dass das genau die Leistung ist, mit der ich die Wärmepumpe einbaue. Ich habe letztens einen Hersteller gehabt, das fand ich ganz pfiffig. Da war die Wärmepumpe, hieß halt sowieso 12, ne? Und da steckte dann eine 10 kW Wärmepumpe hinter. Weil der Trick war, wenn dann halt eine Heizlast mit 12 vorgelegt wird, dann wird hier die 12er genommen, dann passt aber die Wärmepumpe trotzdem. Fand ich pfiffig, dass gesagt wird, nee, das haben wir schon mit eingerechnet, dass die 12er ist dann in Wirklichkeit, der hat die nur 10 kW, ne? Und so muss man sich das ein bisschen ranarbeiten. Ich glaube, das ist das Schwierigste, das hydraulische System zu verstehen und dass man da halt nicht zu groß auslegt und dass man halt auf diese Speizung achtet, dass man dann auf jeden Fall immer dabei ist, auch Heizkörper auszutauschen und vernünftige Pumpenmanagement zu machen, dass man sich ein Konzept überlegt, wie man die Pufferspeicher und Trennspeicher und wie auch immer, wie man das machen will. Also das wird ja schnell auch philosophisch dann, ne, wo man den Speicher hinsetzt und wie viel Volumen der haben soll. Aber dass man an solche Punkten einfach denkt. Und jetzt zurück zu der Frage. Auf jeden Fall sind wir halt einfach auch daran berührt mit der Wärmepumpe. Ne? Und wir haben ja die Gespräche draußen mit den Kunden und wir versuchen halt auch, in den Gesprächen halt mit dem Kunden halt zusammen halt auch die beste Energiequelle fürs Haus halt zu entwickeln. Und da kommen wir ja immer wieder an der Stelle hin, dass wir halt, ja sorry, wir haben jetzt, na gut, jetzt steigt ja der Gaspreis wieder, ne, aber wir hatten jetzt 8 Cent wieder die Kilowattstunde Gas und wir wissen alle, ne, dass der Strompreis jetzt nicht in dem Fall gesunken ist. Und ich versuche ja immer so ketzerisch zu sagen, die Wärmepumpe ist halt dreimal so effizient, aber dummerweise vielmal so teuer wie eine Gasheizung aktuell und frisst das halt so ein bisschen auf und das merken die Kunden auch. Ne? Und wir beschäftigen uns in unserer ganzen Beratungstechnik, Thematik auf jeden Fall damit, mit der Wärmepumpe. Ne? Mhm. Und für einige Betriebe ist das halt auch ein Ding. Ne?
Also ich glaube, wir haben jetzt hier in dieser knapp Dreiviertelstunde ganz gut auseinandergezogen und auseinandergearbeitet. Auf der einen Seite Inspektion versus Wartung, ne? Also beides gehört zusammen und vor allen Dingen die Handwerke beißen sich da nicht, unterstützen sich gegenseitig. Das ist auch ganz wichtig in dem Falle, egal ob das Schornsteinfegerhandwerk ist im Bereich der Inspektion und dann auch in dem Wartungsbereich, was SAK-Handwerk dann machen muss. Und ich glaube, wir haben auch ganz gut gelernt, dass das nicht nur einfach mit einer Bürste zu machen ist, sondern dass man noch zusätzlich ja, regenfeste Kleidung braucht, ein Zelt braucht und auch ordentlich Equipment braucht, damit es da wirklich auch durchgeführt werden kann. Und du hast das auch treffend so gesagt, Patrick. Also da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur reinzugucken, ne? Sondern der Fehler liegt da oft im Detail und es muss sehr viel genau geguckt werden. Was empfehlt ihr beiden jetzt so auf der letzten Kurve, die wir noch haben, so euren Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf die Wärmepumpenwartung oder auf die Inspektion? Fangen wir mal bei der Inspektion an, Magnus.
Na, ich empfehle halt, dass alle Kollegen halt die Schulung besuchen. Es gibt eine fantastische Wärmepumpenführerschein. Also ist eine super Schulung. Das sollte jeder Kollege gemacht haben, diesen Wärmepumpenführerschein. Ist ein Online-Ding, kostet halt wenig Geld, aber wird halt flächendeckend bei uns auch angeboten. Und bildet euch da fort in diesen ganzen Themenbereich. Wir bieten halt auch Wärmepumpenschulung 2 an, also Modul 2 an, wo es dann halt um die Inspektion geht. Das ist ein 3-Tages-Lehrgang bei uns. Und das ist eigentlich, das kann ich nur jedem Kollegen halt empfehlen, das zu machen, sich da einfach fit zu machen mit den Begrifflichkeiten und da einfach keine Angst vor zu haben. Keine Angst vor Neuen, also jung bleiben.
Genau. Patrick, das gilt für dich, obwohl du Geburtstag hattest, ne? Genau
danke.
So.
Danke.
Ja, aber Jahrzehnte schon irgendwelche Sachen mache, Christian, vielen Dank.
Okay, vielleicht war das jetzt nicht so das Passende, Entschuldigung. Ja, Patrick, was gibst du den Kollegen mit auf dem Weg zur Wärmepumpe?
Also grundsätzlich möchte ich die in 2 Sachkategorien einteilen. Die Kollegen, einmal die, ich sage jetzt mal, meine Kollegen, die draußen wirklich arbeiten, das heißt also alle Installateure, macht eine Wartung wirklich richtig, schaut sie wirklich, dass alles sauber ist, guckt sie Parameter durch, geht auf Schulungen zu Herstellern und lasst euch wirklich richtig beraten und wirklich eine Wärmepumpenschulung einfach zu machen. Und da ist jetzt gleich mein zweiter Übergang zu den Herstellern. Da möchte ich auch, weil ich weiß, Christian, dass bei dir auch sehr viele Hersteller zuhören, auch den Herstellern mal eins sagen, macht bitte mal eine Schulung für Wartung, weil es gibt ganz wenig Schulungen draußen tatsächlich für den Bereich Wartung. Ich weiß, der ein oder andere Hersteller macht das, aber es wird immer noch in dem Bereich Verkauf und Auslegung und bla 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 gemacht. Aber wie dann die Inspektion, die Wartung selber draußen überhaupt vonstatten geht und auf was ich dann achte, da gibt es tatsächlich relativ wenig Schulungen. Es gibt, wie gesagt, der ein oder andere Hersteller macht das, das ist auch super, aber das wäre ganz cool, wenn das viel mehr machen würden, weil dann würden wir auch manchmal den Kunden einfach früher schon seine Stromrechnung kürzen. Das ist meine Meinung. Und deswegen ist ganz wichtig, diese 2 zusammen, also das heißt, der Installateur, der wirklich bei einer Wartung mal draufschauen muss, wirklich 2 Stunden dauert sowas. Also ich kann es euch gleich sagen, unter 120 Minuten bin ich nie mit einer Wartung fertig. Das schaffe ich nicht bei einer Wärmepumpe, egal welcher Hersteller, also bei einer Luftwärmepumpe, bei Sole kann es ein bisschen schneller gehen, mal 90 Minuten, aber eine Luftwärmepumpe ist mindestens mal 120 Minuten und das sollte jeder mal drauf haben. Und deswegen sollten da auch die Hersteller noch ein bisschen mehr Richtung, ich sage jetzt Inspektion und Wartung und nicht nur auf Wärmepumpen verkaufen. Ich weiß, Wärmepumpenverkauf bringt Geld, das ist vollkommen richtig. Aber das Problem ist, wenn dann die Wärmepumpe schlecht draußen läuft, dann ist es halt negativ, weil dann heißt es nicht, der Installateur war schlecht, sondern war es zum Beispiel eine Firma, ja, keine Ahnung, Wärmepumpe. Mhm. Genau, ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Deswegen, weil sonst heißt einer, ich habe da jetzt die Wärmepumpe schlecht gemacht.
Nein, das war ja auch gar nicht das Ansehen halt. Ne?
Genau.
Wir wollten ja objektiv darüber reden, das haben wir auch gemacht. Und den Hinweis auf die Hersteller halt zu dem Thema Wartung nochmal mit aufzunehmen, ist doch eine super Sache. Und es gibt ja vielleicht schon welche und vielleicht auch hier der Anreiz nochmal zu schaffen, Mensch, guck doch mal genauer hin. Ist ähnlich, Magnus, wie in der Lüftung, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sicherlich auch hin. Nicht schlecht und wichtig für Hersteller, auch da sich zu dem Thema mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Ihr Lieben, es war spannend, es war informativ. Ich glaube, alle haben irgendwie ein bisschen was mitgekriegt und mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch, wo ihr jetzt dazugehört habt und zugeschaut habt, dass das interessant war. Gerne könnt ihr Kommentare, Informationen hinterlassen. Natürlich freuen wir uns auch über ein Like und über eure Anmerkungen und Ideen. Auch Wünsche werden gerne wahrgenommen oder wahrgemacht. Wenn ihr Ideen und Wünsche habt zu weiteren Referenten, Teilnehmern oder Ähnlichen, dann nehmen wir das gerne mit auf. Ansonsten bleibt mir nur, euch das Schlusswort zu geben und mich bei euch zu bedanken. Vielen Dank und an euch beide.
Ja, also vielen Dank. War ein sehr spannendes Thema. Ganz wichtig ist für mich auch, Magnus, danke, dass wir das wirklich auseinanderklamüsert haben zwischen Inspektion und Wartung, weil ich glaube, das ist eins der größten Probleme da draußen.
Ja, und mir bleibt nur zu sagen, Leute, stark bleiben, ne? Und nicht aufgeben.
Captain Future, alles klar. Dankeschön, macht's gut, ciao.
Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.